Starset FFM, der FFM-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, ich bin Klaas Scholt. Aber heute freue ich mich ganz besonders über die Präsidentin von Pussy Nation. Kölner Karneval-Fan bist du auch, Sängerin, Synchronsprecherin, mehrfach ausgezeichnet als witzigste Frau Deutschlands. Caroline Kippekus, moin.
Moin, ja, das klingt gut. Ist jetzt nichts dabei gewesen, was ich nicht schon mal gehört habe.
Ja, du hast ja unglaublich viele Preise schon bekommen. Ne?
Ja.
Hast du zu Hause so ein Preisregal oder ein Preiszimmer? Oder,
Also ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man die so ausstellt.
Mhm.
Aber das sind tatsächlich einige. Aber ich habe super schlau gemacht. Ich tue so, als würde ich die nicht ausstellen und habe aber alle auf dem Klo. So dass, wenn jemand mich besuchen kommt, der geht auf die Toilette, kommt er einfach voller Ehrfurcht wieder raus.
Das heißt, wenn ein Klempner vorbeikommt und nicht weiß, wer du bist und dann dein Klo reparieren will, dann macht er das vernünftig.
Ja, wobei der musste wissen, wie diese Preise aussehen, weil das, man könnte auch bei manchen denken, das wären so Duftdinge. Aber dann fragt man sich natürlich, warum hat die 18 solche Duft, hat sie Darmprobleme?
Du bist mit einem ziemlich derben Humor erfolgreich, das macht dich auch aus. Wo kommt das her? Deine Mutter ist ja Pädagogin, dein Vater, glaube ich, Bankkaufmann. Wer hat mehr geflucht, Mama oder Papa?
Also von meinen Eltern kommt das, glaube ich, nicht, ich denke mal. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich glaube, das ist so ein, das hat schon immer zu mir gehört. Ich war schon immer wahnsinnig vulgär und mir hat das schon ganz früh, so in Teenager, in einem Pubertätsalter, total gefallen, wenn man Leute so schocken konnte mit etwas, was nicht dem Erscheinungsbild entsprochen hat. Also ich war ja immer ein relativ kleines, niedliches Mädchen, sage ich jetzt mal so. Und wenn man dann wird man auch oft nicht wirklich ernst genommen.
Ja.
Und wenn man dann anfängt, krasser zu sein als die Jungs von der Sprache her, dann hat man erstmal Respekt. So.
Ich könnte mir vorstellen, dass es im Unterricht bei den Lehrern nicht so gut angekommen ist. Also gab es da so Momente, wo du rausgeflogen bist?
Ja, die gab es auch, aber eher, weil ich gequatscht habe oder so. Ja. Ich war jetzt nicht die Aufmüpfige, die vor Autoritätspersonen total ausgeflippt bin. Mhm. Also so war ich nicht. Da war ich eher ein Schisser. Aber es gibt ja so eine, also ich war eigentlich immer relativ schüchtern und dann gibt es ja so einen Punkt in der Pubertät, wo man dann plötzlich in seine Persönlichkeit findet. Das ist ja so dieser, weiß ich nicht, ist manchmal so ein Sommer, ne? Kommt so ein Sommerfan wieder und plötzlich, huch.
Ah, das kann das übrigens auch wechseln, ne? Mal ist man Emo, dann ist man Punk.
Ja, natürlich. Ja, das hatte ich auch, genau. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Phase, nur schwarz an, zerrissen, nur Hardrock gehört.
Ja.
Und dann nach einem Sommer, dann kam diese Girly-Phase, diese Viva-Phase mit so, wo man so Bömmel hatte und so Hightower, ja. Buffalos an und war ich ein anderer Mensch. Und was war nochmal die Frage, ich glaube, es gibt halt so Situationen, die kennt jede Frau, ne? Das ist erst nach dieser Aufschreidebatte so ein bisschen aufgekommen, aber so ist das Leben von jeder Frau, dass man dauernd und überall Sprüche gedrückt bekommt. Und wenn man in so einem Umfeld ist, wo man so kleine, lächel doch mal und lach doch mal und süß siehst du aus, kriegst und darauf dann in derselben Temperatur antwortest, dann ist aber ganz schnell die Stimmung im Arsch. Also weil da ist dann der Humor zu Ende, ne? Also wenn man dann als Frau solche Dinge sagt.
Was fällt der dann ein?
Ja, das ist tatsächlich so. Ne? So, also jetzt hör mal, Vorsicht jetzt in deinem Tonfall. Man denkt so, komisch, einfach nur dasselbe auf der anderen Seite. Aber okay, das war einfach meine Realität, in der ich aufgewachsen bin. Und die benutzt man ja, die spiegelt man ja.
Deine Themen in deinem Programm sind unter anderem ja Gleichberechtigung, Ungleichheit, also alles Themen, die dich privat dann auch logischerweise beschäftigen, sonst könntest du es wahrscheinlich auch nicht so gut rüberbringen. War das denn bei dir in der Familie ein Thema? Du bist ja mit einem Bruder groß geworden, dass es zwischen euch so riesengroße Unterschiede gab?
Nee, bei uns gab es das nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Bruder anders... vielleicht unterbewusst, weiß ich nicht, müsste man den mal fragen, aber ich hatte jetzt kein Ungerechtsgefühl zu meinem Bruder. Ich habe das aber in der Familie meiner Mutter stark kennengelernt, dass da die Jungs bevorzugt wurden, den Mädchen vorgezogen wurden. Also das ist schon eine Generation vor uns, war das schon deutlicher zu spüren. Und solche Sachen kriegt man ja vererbt. Es gibt ja so krasse Theorien, dass man so bestimmte Traumata sich vererben über die Generation, obwohl man da gar nichts selber miterlebt hat, aber es gibt so Theorien, dass sich bestimmte Dinge in den Genen tatsächlich festsetzen.
Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, ja.
Das ist abgefahren.
Bei mir in der Familie war es so, bei der Familie meines Vaters, dass die Frauen immer abräumen mussten und Tee kochen mussten und die Männer saßen im Wohnzimmer und wir als kleine Jungs ja auch. Und dann musste meine Schwester immer schon ganz früh mit in die Küche und ich habe mich immer wo ist jetzt meine Schwester hin? Weil wir ja zusammen spielen wollten. Gab es das auch bei dir dann in der Familie? Mhm. War das so ein ähnliches Muster?
Das war genauso und wobei man sagen muss, mein Onkel hat dann irgendwann, als meine Oma wirklich älter wurde, hat der viel dann auch noch gemacht. Also die kam immer, wenn was Schweres, so ein schwerer Nudeltopf wegzuheben
da
war.
Da musste
so.
Ein richtiger Mann her dann.
Genau, aber dann, das war schon so ein bisschen, obwohl ich das als Kind, da wir standen dann alle in der Küche und alle, das Spülwasser musste immer kochend heiß sein bei meiner Oma. Und dann weiß ich noch, wie wir alle mit diesen knallroten Händen in dem Spülwasser, und dann war das ja auch nie gut genug gespült. Und es durfte auch nicht in die Spülmaschine wegen dem Gold, was an dem Ding.
Ja, dem Goldrand an der Tetasee.
Und irgendwie hatte das aber auch was Schönes. Also da war man in der Küche, da war dann total voll und dann haben alle gelacht und dann waren die Jungs waren woanders und so. Aber trotzdem so dieses, auch diese sexistischen Witze und so, das... Irgendwie gibt's ja so eine Zeit, in der übernimmt man das dann auch als Frau. Dann macht man selber so Witze und um irgendwie so ein bisschen dazuzugehören. Aber irgendwann merkst du, das ist doch scheiße. Das ist irgendwie doch läppsch. Also können wir doch lassen.
Ich habe eine ganz interessante Geschichte oder lustige Geschichte von dir gelesen, wo ich selber mich ertappt habe. Und zwar hat das bei uns zu Hause zwischen mir und meinen Geschwistern hieß das Spiel König und Diener.
Aha.
Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Das war ein Spiel, mein kleiner Bruder und ich haben das immer gespielt und einer war der König und der andere war der Diener und der durfte dann bestimmen, was der andere macht. Hast du dir so ein bisschen Gleichberechtigung zwischen dir und deinem Bruder wieder geholt?
Nee, das war ja, tatsächlich war ja das, was am meisten Spaß gemacht hat an dem Spiel, war ja der Diener zu sein, weil dann konnte man in die Küche gehen und ein Brot schmieren und so. Das war ja das Spannende eigentlich. Derjenige zu sein, der sich was ausdenkt, war irgendwie doof.
Ja, man hat die kleinen Geschwister ja nur losgeschickt, um Süßigkeiten zum Beispiel zu holen oder eine Limo oder Brot.
Ich habe meinen Bruder immer, ich habe mein Zimmer unterm Dach gehabt und wenn wir da gespielt haben und wir wollten was zu trinken, dann musste man zwei Treppen runterlaufen. Das war natürlich, als Kind ist das ja wahnsinnig weit. Und dann habe ich immer zu meinem Bruder gesagt, weil der war ein totaler Tierfan und der hat immer Roadrunner geguckt. Mhm. Hier Bugs Bunny ist das, glaube ich, ne? Und dann hat der wollte immer, wenn er irgendwie läuft und so, dass ich, dann ist er immer wie auf der Stelle erst gelaufen, wie der Roadrunner. Und dann hat er so bieb, bieb gemacht und ist losgelaufen. Dann sollte ich nachher immer gucken, ob man eine Staubwolke gesehen hat. Und dann habe ich den immer ausgetrickst, weil ich gesagt habe, also wenn jetzt hier ein Gepard wäre oder der Roadrunner und der würde sich eine Limo holen aus der Küche, der würde nur 5 Sekunden brauchen. Dann hat er gesagt, ich glaube, ich bin schneller. Und dann ist er halt losgerannt und ich habe dann extra so gezählt, dass wenn er wieder hochkam, war er natürlich genauso schnell wie ein Gepard.
5. Dann nach 2 Minuten.
1, 2, 5.
Er ist ja immer noch ein bisschen dein Minisklave, hast du ihn, glaube ich, mal genannt. Dein Bruder arbeitet ja auch für dich. Ne? Er ist selber auch Autor, Comedy-Autor und hat auch mal die Produktion für dich übernommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, mein Bruder hat zum Beispiel die Regie gemacht bei Rebecca und Larissa.
Mhm.
Genau, da hat er Film studiert. Genau, da arbeitet er für mich, stimmt. Ich mache das ja mit dem, weil ich weiß, dass der da gut ist, ne? Und Martina weiß das auch und deswegen ist das gar nicht so, du bist jetzt hier der Angestellte, sondern das ist so, ey, cool, wir machen was Cooles zusammen.
Mhm.
Also es macht eher Bock. Oder der David hat auch Regie gemacht bei diesem Video, Wie blöd du bist, diese Sarah Connor-Parodie, was wir da gemacht haben. Also es ist dann eher cool, das ist dann nicht so wie, jetzt mach mal hier so und mach mal so. Aber man hat natürlich eine andere Augenhöhe, auf der man sich begegnet. Ne? Man kann ganz anders und ehrlicher miteinander reden.
Irgendwo in deiner Familie muss auf jeden Fall ein Trauma passiert sein, dass sich das Comedy-Gen bei euch etabliert hat. Wie auch immer das Trauma dann damals aussah. Dein Bruder macht ja auch Comedy, ist selber auch auf der Bühne.
Genau.
Hat er sich Tipps von dir geholt, um auf der Bühne zu stehen? Oder wie kam das zustande?
Klar, das ist natürlich so, das bleibt ja nicht aus, dass man irgendwie Tipps gibt oder an Texten irgendwie nicht mitschreibt, aber so sagt, manchmal gibt es so Situationen, da frage ich ihn aber auch, wie er das findet, ne? Dass man, was soll man zuerst sagen, um den Gag aufzubauen, soll man das so machen oder so, ist das der bessere Lacher oder ich muss da und da 15 Minuten machen, soll ich das lieber machen oder das oder wie kann man das schlau zusammenfügen oder so, das ist dann schon ganz, da kann man sich ganz gut austauschen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, oft sind meine Themen halt auch so, dass da viele Jungs dann nicht so richtig wissen, was ich damit meine und was für ein Thema sein soll. Und
da fehlt ein bisschen die Erfahrung.
Ja, und dann kommt so, ja, verstehe ich nicht. Ja, und dann kann ich es auch nicht erklären. Ja.
Das heißt, ihr sprecht aber schon privat dann sehr viel über Arbeit.
Ja.
Wie reagieren dann eure Eltern, wenn ihr zum Beispiel am Weihnachten alle zusammensitzt und ihr fangt schon wieder an, Gags auszutauschen oder euch gegenseitig zu klauen?
Ne, das passiert eigentlich nicht, weil meine Eltern sind ja auch in gewisser Weise Comedy-Profis, weil ich habe vor 20 Jahren angefangen beim Fernsehen zu arbeiten und stand dann auch relativ schnell selber auf der Bühne und meine Eltern waren immer dabei. Also die saßen immer in der ersten Reihe, die waren dann immer mit Backstage, immer noch ein Bier trinken und so. Das heißt, mein Vater kennt alle Leute von RTL, alle Leute von den großen Firmen, kriegt immer die Machtwechsel mit und so und den schockt halt auch nichts mehr und meine Eltern kennen sich halt total aus in der Szene und wenn wir dann zu Hause erzählen von einem Auftritt oder von irgendeinem Veranstalter, der irgendwie blöd war oder so, und dann können meine Eltern da mitreden. Das ist jetzt nicht, sind keine böhmischen Dörfer für die. Klar. Deswegen, aber es ist halt auch sehr verwoben, ne? Also wir sind halt, das ist ja mein Bruder und wir stehen auf der Bühne, wir erzählen auch Sachen über unsere Eltern auf der Bühne. Also irgendwie ist dieses Private und das Berufliche total eng verstrickt miteinander.
Gibt es dann aber auch die Momente, wenn deine Eltern schon so lange dabei sind, wo die dann gesagt haben, so, boah, Caroline, das musst du jetzt echt nicht, das ja, musst du jetzt aber echt
schon.
Nicht sein.
Ja, es gibt schon. Es gibt schon Sachen, wo man denkt so, oh nein. Also mein Bruder erzählt so ein paar Geschichten, wo ich denke, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. Ja, manche Sachen muss man dann auch weglassen, wenn die Eltern im Publikum sind. Ich habe zum Beispiel eine Nummer jetzt über meine Mutter, ich glaube, das muss ich in Köln weglassen.
Also wer diesen Gag oder diese Geschichte hören möchte, der darf nicht zu der Köln-Show gehen, sondern zu allen anderen Shows.
Genau.
Ihr seid beide super erfolgreich. Bei dir vor allem bringt es auch jede Menge Gegenwind mit sich. Einfach, weil du dich für Gleichberechtigung so feministisch einsetzt und so weiter. Bringt dir vor allem Zensur ein, schon mal. Und auch jede Menge Shitstorms. Mhm. Und ich habe mir den letzten Post, den du gerade erst gepostet hast, habe ich mir angeguckt. Kein Millimeter nach rechts.
Ja.
Ist ja erstmal eine Aussage, die man unterstützen muss, aber auch da findest du in den Kommentaren Hasskommentare oder Beleidigungen und so weiter und so fort. Wie gehst du damit um?
Ich finde die Diskussion mit Leuten, vor allen Dingen jetzt in dieser Frage mit der AfD und diese ganze rechte Geschichte, das finde ich so, es ist unmöglich geworden. Es ist unmöglich geworden, mit Leuten zu diskutieren, die einfach Fakten ignorieren und dann einfach sagen, es stimmt nicht. Ich habe auch den Artikel aus der Zeit nochmal gepostet, wo es um das Buch von Björn Höcke geht, wo der wirklich sagt, er ist für Bürgerkrieg, er möchte mit vorsichtiger Grausamkeit oder so, wohltemperierter Grausamkeit und einem eisernen Besen des Landes aus. Das ist so, das ist mir unbegreiflich, wie man so jemanden wählen kann. Und dann haben Leute drunter geschrieben, mach so linkspopulistische Scheiße, die Zeit, sowas lese ich nicht. Und dann schreibt man da drunter, naja, aber das werden doch Dinge aus seinem Buch zitiert, das geht doch um sein Buch, das ist doch keine linkspopulistische Scheiße. Und dann schreiben Leute da drunter, ja, ist mir egal, wenn das so ist, ist mir halt egal, ich wähle den trotzdem. Also das sind jetzt keine Protestwähler mehr oder Leute, die sagen, naja, kümmert sich ja kein anderer mehr um meine Probleme, meine Ängste, sondern da geht's ganz klar darum, dass Leute Faschisten wählen. Mhm. Die wählen Faschisten und das ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe, weil irgendwann werden ja aus diesen Worten werden Taten. Ne? Das hat man ja in Halle gesehen, dass jemand versucht, in eine Synagoge einzubrechen, dann auf dem hättest du mir vor 10 Jahren das gesagt, dass das in Deutschland passiert, ich hätte das nicht geglaubt. Hätte nicht geglaubt, dass das noch möglich ist. Und dann auch immer zu sagen, ja, wir dürfen nichts mehr sagen und sich dann immer in diese typische Nazi-Opferhaltung geben.
Die Opferrolle, ja.
Genau, und dann, das Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Dabei ist die AfD die immer und überall die Meinungsfreiheit einschränken will. Das sind ja die sagen, hier, man darf keine andere Meinung haben. Die verstehen ja Meinungsfreiheit so, als wenn niemand ihrer Meinung widersprechen darf. Und es gibt zu Recht Dinge, die darf man in Deutschland nicht sagen. Die sind verboten. Punkt. Ende. Und das regt mich auf.
Das merke ich.
Ja, man kann halt nichts mehr. Das macht mir Angst. Und da war, was ist dann mit meiner Angst? Wo darf die denn hingehen?
Hat sich das denn bei dir, merkst du, dass sich das verändert hat, auch wie du mit den Kommentaren umgehst, dass du früher, also ich glaube, der erste Aufreger, in Anführungsstrichen, das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, aber war ja deine Parodie von Bill Kaulitz, wo dann alle sich darüber aufgeregt haben, gerade die Fans natürlich.
Ja, ja.
Hast du dich damals noch mehr mit diesem Shitstorm, in Anführungsstrichen, auseinandergesetzt, als du es jetzt tust?
Ja, damals war das ja noch so ein Ereignis, weil damals gab es ja gar keine Kommentarspalten, da gab es auch kein Facebook. Damals gab es mein Gästebuch auf der Homepage.
Ja.
Und das ist dann zusammengebrochen. Dann ist die Homepage zusammengebrochen und damals haben wir so Screenshots gemacht irgendwie von diesen Kommentaren. Da war das natürlich so, boah, krass, da wusste halt so von so 12, also habe ich Morddrohungen von 12-Jährigen bekommen. Und denk so, ja, ist jetzt kann man nicht so richtig ernst nehmen, aber da war man dann schon so ein bisschen präpariert für alles, was dann noch kommt. Aber ich habe jetzt immer bei Facebook und so, ich lasse das halt alles immer irgendwie stehen und ich kommentiere das auch nicht, ich lösche auch irgendwie nichts. Jetzt gibt's aber so eine Vereinigung, die, mir fällt der Name jetzt nicht ein, die machen auch bei Dunja Hayali auf der Seite zum Beispiel, versuchen die solche Dinge zu moderieren und so ein bisschen in den Austausch zu gehen, ja, mit diesen Leuten. Das ist ja
vor allen Dingen noch krasser teilweise.
Ja, genau. Und das haben die bei mir auch gemacht. Die haben zumindest den Zugang zu meiner Seite und ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Zeit, mich darum zu kümmern. Mhm. Und ich mache jetzt auch nicht, klar wäre es wichtig, mit den Leuten irgendwie zu diskutieren, das schaffe ich aber nicht mehr. Und wenn ich jetzt überlegen würde, oh, ich kann das nicht posten, weil Michael B. will mich dann durchbumsen, das macht ja keinen Unterschied. Ich poste es ja trotzdem. Das beeinflusst ja nicht dann meine Arbeit. Ja.
Wir haben uns gerade schon wunderbar darüber aufgeregt, aber jetzt kann man es ja nochmal mit einer Zahl benennen. 23,4% für die AfD in Thüringen. Was war dein erster Gedanke, als du das gesehen hast?
Ja, ich war geschockt. Also ich verstehe halt nicht, wie man mit klarem Verstand und mit dem Wissen als Deutscher, mit der Geschichte so jemanden wählen kann. Das ist mir einfach ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Es gibt Leute, die das erforschen, aber mich macht das auch so rasend traurig einfach. Ich finde es so furchtbar, weil ich bin in diesem Land aufgewachsen. Ich habe in Geschichte gelernt, sehr viel über die Geschichte dieses Landes. Und ich bin zum Beispiel nicht damit aufgewachsen, dass ich dachte, boah, krass, wir sind hier alles schuld. Es ist ja auch sowas so, diese Vergangenheitsbewältigung, das muss mal aufhören und so. Das denke ich, wie kann man sowas sagen? Wann hört denn das auf? Also du kannst ja nicht... Ich bin damit aufgewachsen, dass ich gelernt habe, ich habe keine Schuld in meiner Generation als Deutsche, aber ich habe eine fucking Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung und das war immer etwas, nicht, dass man das als was Positives gesehen hat, aber ich habe immer gedacht, ey, wir sind so viel weiter hier als andere Länder in Europa und wir haben immer die Verantwortung, anderen Ländern zu sagen, Leute, passt mal auf, ihr rutscht gerade in eine Ecke, die kennen wir schon, bei uns ist das hier ein Nagel, Polen, wir sind ein bisschen Österreich, schneller, wir sind ein bisschen weiter im Kopf. Aber dass das jetzt so, dieser Rechtsruck so krass ist, ist echt, also das hätte ich niemals gedacht, dass das so mit so einer hohen Prozentzahl endet.
Was glaubst du, führt dazu, also dass gerade Leute in unserem Alter oder jünger oder dass die sich so radikalisieren?
Ich meine, Björn Höcke darf offiziell Faschist genannt werden. Genau. Deswegen gibt es keine Diskussion mehr.
Ja.
Es gibt halt nicht mehr die Diskussion, naja, das sind keine Nazis, aber doch, ganz offiziell darf der so genannt werden.
Ja.
Also ich habe keine Erklärung dafür. Ich glaube mittlerweile, dass man natürlich, man ist eher in so Newsfeed-Blasen vielleicht gefangen. Also ich kriege natürlich auch nur die Nachrichten, die ich geliked habe. Ich folge jetzt nicht den Medien, denen die folgen. Und man lebt dann in seiner eigenen Blase. Und oft ist ja dieser... vergleicht man so Äpfel mit Birnen in so komischen Diskussionen. Wenn man sagt, Mensch, die Altersarmut in Deutschland ist ja furchtbar und dann kriegt aber ein Flüchtling mit drei Frauen, kriegt aber einen Fernseher. Und man denkt, ja, das kannst du jetzt so nicht vergleichen. Ja, also macht einfach keinen Sinn. Da fehlt natürlich auch irgendwie so eine Reflexion. Und was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, dass oft, also wenn man jetzt mal ganz objektiv guckt, die AfD ist gegen Zuwanderung, ist gegen alle Gender-Geschichten, ist gegen Feminismus, ist gegen die Klimaaktivisten. Also alles, was irgendwie zukunftsorientiert ist, was sich ändern wird. Ja, die Rolle der Frau wird die wird mehr Macht bekommen. Der Klimawandel ist ein Fakt. Man muss was machen. Also die stellen sich gegen alles, was zukunftsorientiert ist. Und das verstehe ich nicht, dass man da als junger Mensch nicht mal seine Birne anstrengt und denkt, was soll das?
Kommen wir mal von gegen rechts für Frauen. Du bezeichnest dich ja selber als Feministin, hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass es mittlerweile nicht mehr so ein eingestaubter oder haariger Begriff ist. Hast du denn mal Feedback bekommen von berühmten Feministinnen in Deutschland, Alice Schwarzer zum Beispiel oder so? Sagen die was zu deinem Programm oder deiner Herangehensweise?
Ich kenne ein paar, die sich geäußert haben, aber ein paar auch nicht und ein paar auch gegensätzlich. Denn auch da gibt es natürlich viele Gruppierungen, die sagen, man macht so und man macht so. Viele haben auch ein Problem mit meiner sexuellen Seite sozusagen. Also es gibt ja viele, die verteufeln dann alles an Darstellungen der Weiblichkeit sozusagen. Mhm. Das finde ich aber nicht. Ich finde, die weibliche Sexualität hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Also ich muss ja nicht meine meine Freundin Charlotte Roach hat mal so schön gesagt, sie muss nicht Alice Schwarzer nach um Erlaubnis fragen, bevor sie im Bett richtig abgehen darf. So. Also da gibt es, glaube ich, auch so ein Generationending. Aber im Grunde kämpfen ja alle mehr oder weniger für dieselbe Sache und das betrifft ja alle Menschen. Also Feminismus heißt ja eigentlich nur, dass jeder machen kann, was er will. Also, aber es gibt darunter natürlich auch so Gruppierungen, die sagen, wenn ich jetzt eine Frau bin, die sagt, ich bin gerne Hausfrau und Mutter, ich bleib zu Hause, ich möchte nicht arbeiten. Da gibt es Leute, die sagen, ey, du fällst uns in den Rücken, du musst hier eine also Führungsposition annehmen. Gibt's auch, klar. Ja. Aber das ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Also entweder ich, wenn ich Geld damit verdienen will, meine Titten bei YouTube zu präsentieren, dann mache ich das. Und wenn ich zu Hause bleiben will und 5 Kinder kriegen will und mein Mann geht arbeiten, dann mache ich das. Also muss auch erlaubt sein.
Zum Glück gehst du auf Tour und machst nicht die ganzen anderen Sachen. da sind wir auch schon bei deiner Pussy Nation Tour. Du bist noch bis März auf Tour. Du hast vorhin schon gesagt, seit Januar. Mhm. Unglaublich langer Zeitraum. Unglaublich viele Shows. Also die Liste, ich habe mal vorhin bei so einem Ticketanbieter geguckt. Viele sind ausverkauft, aber es gibt gut zum Glück ziemlich viele Ausweichtermine. Ja. Was machst du denn in der Zwischenzeit? Also das sind ja teilweise Monate, wo du nur auf Tour bist.
Ja. Naja, ich habe immer so 1-2 Tage mal zwischendurch frei und dann fahre ich nach Hause und mache gar nichts. So, also ich versuche dann halt meine Freunde zu treffen, meine Familie um mich zu haben oder die kommen dahin, wo ich bin. Ja, also es gibt schon Zeiten, da sehe ich meine Eltern öfter Backstage als bei mir oder bei denen zu Hause. Das, okay. Das ist eigentlich tatsächlich, ja. Das ist oft so.
Hast du denn ein Hobby, was du wirklich verfolgen kannst? Also irgendwie, keine Ahnung, Tischtennis spielen im Verein oder tanzen gehen oder sonst irgendwas?
Leider nicht, ja. Das geht nicht. Also ich kann nichts machen, was so jeden Dienstag ist oder so, ne? Das geht halt nicht. aber ich, ja, leider, ja, so richtig. Also ich häkel, ich mache so Handarbeit. das mache ich gern, aber auch da bin ich manchmal, muss ich sagen, auf Tour, wenn wir dann wir fahren jetzt von Hannover noch nach Chemnitz.
Ja.
Da kann auch sein, dass ich gleich einfach penne und einfach nur sinnlos bei Instagram abhänge.
Also wer von deinen Freunden gerne Schale oder Mütze hätte, der muss lange warten.
Der muss. Ja, ey, früher habe ich es immer geschafft, wenn Babys in meinem Freundeskreis geboren wurden, dann habe ich es immer geschafft, denen was zu häkeln.
Ja.
Jetzt komme ich nicht mehr hinterher.
Heute häkelst du was für den 9. Geburtstag.
Das geht also, ja.
Trotzdem findest du ja dazwischen immer noch ein ganz bisschen Zeit für Musik, hatte ich gesehen. Mhm. Und zwar eine kölsche Band Beerbitches hast du und die Imis. Ist das?
Ja,
ist
die Imis gibt es jetzt nicht mehr in der Form. Wir haben uns ein bisschen umstrukturiert. Mhm. Ein paar Musiker sind jetzt rübergewandert zu den Beerbitches. Und jetzt mache ich das als mein Musikprojekt, weil es mir wahnsinnig Spaß macht und da ist so kein Druck hinter. Weißt du? Man kann, das ist total lokal, wir singen auf Kölsch, ne? Genau. Da weiß ich, ob das hier jemand verstehen würde. Und das macht wirklich einfach nur Spaß. Da geht es nicht um Geld verdienen, nicht um irgendwelche Plattenverkäufe, sondern wir haben einfach Bock.
Für Niedersachsen trifft das natürlich nicht zu. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Karnevalbands, die sich nur darauf spezialisieren. Ein Kumpel von mir hat mit seinen Jungs die Band Plansche Malheur. Die machen auch kölsche Musik und die haben dann teilweise und die haben an Karneval dann 6 Konzerte an einem Tag und das über die komplette Zeit, also Touren dann die ganze Zeit dazwischen. Wäre das eine Option für dich?
Sowas auf keinen Fall, das ist der absolute Horror.
Ja.
Wirklich, also die machen dann ja wahrscheinlich den traditionellen Sitzungskarneval mit. Das heißt, du hast morgens schon, mittags
Partys,
fängt das an.
Genau, die Sitzung. Genau,
Mädchensitzung
und so
in der Eifel und dann geht's weiter. Das ist für mich der absolute Albtraum. Wirklich, also es gibt nichts Spießigeres als so eine traditionelle Karnevalssitzung. Da wirklich, ich habe ja eine eigene Sitzung auch noch. Das ist aber eine Alternative, da bin ich ja selber Präsidentin. Das ist im traditionellen Kölner Karneval ja gar nicht möglich, dass eine Frau Präsidentin ist. Da hast du einen besoffenen Elferrat mit so Typen im Anzug und das ist das Steifste, was du dir vorstellen kannst. Furchtbar. Ja. Die schlecht gelaunteste Kapelle der Welt. Die sitzen auf ihren Stühlen, haben überhaupt keinen Bock.
Bei dir ist es anders, nehme ich dem.
Bei mir ist es total anders. Wir machen so eine Anarcho Karnevalssitzung und da wir haben halt so eine, alle unsere Musiker sind alte Jazzer, die machen eigentlich so Jazz- und Soul-Sachen und die versoulen dann so einen Tusch zum Beispiel, das ist richtig geil. Bei uns ist cool, bei allen anderen ist scheiße.
Das heißt, wird man dich da denn mit den Beerbitches bei deiner Sitzung sehen? Ja.
Ja, aber ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die sind alle ausverkauft, die Termine. Selbst meine hinten die Tür aufmachen Backstage-Kontakte sind erschöpft. Und das geht auch hier raus an meinen Vater, wenn du nochmal die Hintertür aufmachst, das geht nicht mehr. Feuerschutzgründe.
Der Tourkalender Sieht aber interessant aus, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Mhm. Ich habe nämlich gesehen, am 11. November geht's los mit Karneval. Da scheint irgendwie in deinem Tourkalender eine Pause zu sein. Dass du da extra dir so 10, 12 Tage sind das, die zum Start in Karneval in Köln frei hast.
Never ever habe ich im November 10, 12 Tage frei. Ich kann es dir genau sagen. Am 9. spiele ich in Aschaffenburg. Dann fahre ich nachts nach Hause. Am 10. hat meine Freundin Dina Geburtstag. Hallo Dina, wir machen einen Ausflug nach Bonn. Am 11.11. ist 11.11. Dann gehe ich mich besinnungslos trinken. Am 12. habe ich, glaube ich, noch, also habe ich Termine in Köln, aber nicht. Und am 13. bin ich wieder auf Tour.
Nein, du bist Workaholic.
Bitte, kann nicht sein. Also, wenn ich 9 Tage am Stück frei hätte im November, ich schwöre dir, das wüsste ich.
Musst du dir aber nächstes Jahr dann mal frei nehmen, dann kannst du nämlich richtig Karneval feiern.
Da im November ist ja nur der 11.11., mhm, ne? Der richtige Straßenkarneval, der beginnt ja an Weiberfastnacht und meine Sitzung ist davor. Also okay, davor spiele ich 10 Termine am Stück. Das ist aber vor dem offiziellen Straßenkarneval, aber in der Session. Ja, das verstehst du.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich als Ostfriese habe ja sowas von gar nichts mit Karneval zu tun. Aber danke, dass du mich aufgeklärt hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Tour Pussy Nation.
Dankeschön.
Unglaublich viele Termine. Ich wünsche dir vor allen Dingen Durchhaltevermögen dafür.
Ja, mir auch.
Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr schon wieder.
Ja, cool. Tschüss.
Starset FFM, der FFM-Podcast.